Ja, ich würde noch gerne beten vor dem Gottesdienst, vor der Predigt. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir zusammen sein dürfen, dass wir dürfen wissen, du bist hier gegenwärtig, der allmächtige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, wo ihm alle Macht gegeben ist über Himmel und Erde, wo von Ewigkeit zurück existiert, wo in Gegenwart existiert und in alle Ewigkeit wird bleiben, der gleich gestern, heute und in alle Ewigkeit. Ja, du bist gegenwärtig, der Geist Gottes hier mitten unter uns. Und du siehst unsere Herzen, du siehst alles Seufzen, du weißt um alle Schmerzen und um alles, was beschäftigt, alle Fragen. Und so dürfen wir jetzt hier vor dir kommen, Herr. Wir danken dir, dass wir dürfen Zutritt haben, dass wir dürfen das Vorrecht haben, in deine Gegenwart zu kommen, dass wir nicht müssen fürchten, dass wir ums Leben kommen, wenn wir in die heilige Gegenwart vom lebendigen Gott eintreten, weil du uns versöhnt hast mit dem himmlischen Vater. Wir danken dir, Jesus Christus, für deine Gegenwart. Und ja, wir wollen dich loben und rühmen, wir wollen nicht vergessen, dir zu danken für alles, was wir dürfen haben. Wir haben noch so viel Gutes in unserem Leben. Und wenn wir so beschäftigt sind mit unseren Nöten und mit unserem, wo uns belastet, Herr, dann vergessen wir so leicht, wie gut, dass du zu uns bist und in all dem in uns rufst, dass wir sollen zu dir kommen, wenn wir mühselig und beladen sind. Dass du erquicken willst, du allein, Herr, kannst erquicken. Und das bitten wir dir, dass du das tust, auch heute Morgen, dass du jedes Einzelne führst zu dem Punkt, was dich kann sehen, deinem Wort, deine Treue und deine Grösse und deine Allmacht. Und kann kapitulieren vor dir und sagen, Herr, übernimm du die Zügel von meinem Leben. Ich danke dir, Herr Jesus. Amen. Ja, wir haben das Thema über die Einsetzung des Mahles des Herrn. Und in diesem Rahmen möchte ich noch einmal das Thema aufgreifen, das Brot des Lebens. Wir sind das letzte Mal nicht wirklich mehr zu diesem Punkt gekommen und das ist mir sehr wichtig, dass wir darüber nachdenken, über den und über die Tatsache, die Wahrheit, das Brot des Lebens ist eine Person, Jesus Christus. Und er meint es ernst, wenn er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird in Ewigkeit nicht hungern. Das ist eine gewaltige Aussage. In unserem Kapitel Lukas 22, da feiert ja der Herr in der Gemeinschaft mit seinen Jüngern das Passafest. Und wir wissen, was für ein bezeichnender Zeitpunkt das war. Dieses Passafest, da im Jahre 32 nach Christus, nach unserer Zeitrechnung. Es ist in der Tat an dem Abend, als er in der Nacht darauf verraten wurde. An diesem Abend setzt der Herr Jesus Christus das Mahl des Herrn ein. Und wir wissen, dass dieses Mahl seither, das heißt seit fast 2000 Jahren, von einer großen Zahl von Christusgläubigen Menschen immer wieder und wieder gefeiert wurde. Es ist schon bezeichnend. Wir können es ganz genau sagen, wie lange es jetzt her ist seit der Einsetzung. Es sind 1992 Jahre. Und ich kann euch sagen, die Zahl 2 hat in der Bibel, in der Prophetie eine überaus große Bedeutung. Und sehr bald wird es das 2000. Jahr sein, seither. In zahllosen, kleineren und größeren Versammlungen, Gemeinden über die ganze Welt zerstreut in diesen 20 Jahrhunderten. Immer wieder wurde im Gehorsam gegen Christus dieses Mal gefeiert. Nicht alleine. Es ist nie die Rede davon, dass wir das alleine für uns im Kämmerlein tun sollen, sondern in der Gemeinschaft, weil das einer der Hauptpunkte, der Kernpunkte überhaupt dieses Mahles ist. Es ist die Gemeinschaft. Wir haben das gesehen, wie wichtig das ist, da einander Anteil geben, einander Anteil haben lassen. Der Hebräerbrief nimmt das so eindrücklich auf, dort in Hebräer 10, wo gesagt wird, dass wir aufeinander Acht haben sollen. Das heißt genau das, einander Anteil geben an seinem eigenen Leben, an den inneren Vorgängen und Anteil haben lassen. Und es steht dann weiter, wir sollen einander gegenseitig anspornen. Beachten wir diese Wörter, aufeinander Acht geben. Gegenseitig anspornen. Das geht nur in der Gemeinschaft, das geht unmöglich alleine. Und dann steht noch weiter, eben gegenseitig anspornen zu Liebe und zu guten Werken. Die guten Werke sind all das, wo wir als Gläubige den Willen Gottes tun. Und dann steht noch weiter, einander ermahnen. Das gehört auch zur Gemeinschaft und zum Mahl des Herrn sogar. Einander ermahnen, gemeint ist, dran zu bleiben, fest zu bleiben. Und zwar umso mehr, schreibt der Autor vom Hebräerbrief dann weiter, umso mehr, als wir den Tag des Herrn herannahen sehen. Darum habe ich auch bewusst diese 1992 Jahre erwähnt. Und wir wissen, dass wir in der allerletzten Zeit leben, wo der letzte Plan sich entfalten wird und erfüllen wird. Ich bin tief überzeugt, dass es so ist. Dass es nicht noch einmal 1000 Jahre so weitergeht unter dem Fürsten dieser Welt, der Finsternis, wie wir das jetzt leben auf dieser Erde. Mit Sicherheit nicht. Ich möchte noch einmal die Verse 19 und 20 in Lukas 22 lesen. Und er nahm das Brot, dankte, brach es, gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben ist. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Der Herr Jesus ist also kurz davor, kaum 12 Stunden später nämlich, kurz davor, sich selber tatsächlich hinzugeben. Genauso wie er es hier sagt. Mit dem Brot als sein Leib, mit dem Kelch als sein Blut, sich selber hinzugeben. So wie er das Brot an die 12 Jünger ausgeteilt hat. Sich selber zerschlagen zu lassen, für alle Ungerechtigkeit, für alle Rebellion und Sünde der Menschen, um sich selber als Brot des Lebens allen Menschen geben zu können, die an ihn glauben werden. Die an ihn glauben werden. Und so verstehen wir, dass einzige Brot, das den Hunger nach ewigem Leben stillt. Das einzige Brot, das ewiges Leben gibt, ist er, der sich selber gegeben hat. Und wir wissen es aus unseren Beobachtungen, dass der Mensch, jeder Mensch, irgendwo sich nach ewigem Leben sehnt. Tief, tief in der menschlichen Seele ist es unauslöschbar verankert, dass das Leben Ewigkeit haben kann und dass der Mensch nicht einfach sich auflöst ins Nichts nach dem Tod. Es ist nur ein Vorschieben. Man hat Angst davor, dass es tatsächlich so ist und weitergeht nach dem Tod. Woran sehen wir das? Dass heute es absolut das Normale ist, dass die Menschen sich verbrennen lassen, um ganz sicher zu sein, dass alles aufgelöst ist. Aber das hat keinen Einfluss darauf, dass jeder Mensch wieder auferstehen wird und vor dem Thron Gottes, dem weißen Gerichtsthron, erscheinen wird. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Das kann man nicht mit einer Kremation dem aus dem Weg gehen. Das ist unmöglich. Die ganzen Leute heute, die diese Welt für sich fressen, einnehmen wollen. Sie haben einen Traum, einen Wunsch, ewiges Leben. Das einzige Brot, das den Hunger nach ewigem Leben stillt, nach das ewiges Leben gibt, wenn man es isst, ist Jesus Christus, der gekreuzigte, der auferstandene Sohn Gottes. Er ist das einzige Brot. Im Vers 20 haben wir gelesen, dass sein eigenes Blut das Blut des neuen Bundes ist. Wir wissen, der alte Bund, der erste Bund, nennt ihn auch der Hebräerbrief, zwischen Gott und seinem Volk, beruhte auf dem alttestamentlichen Gottesdienst, auf der Reinigung durch das Blut der Opfertiere. Das war das Zentrale am alten Bund. Denn der Mensch kann nicht einfach so vor Gott treten. Er würde ausgelöscht. Gott ist ein verzehrendes Feuer. Gegen alle Ungerechtigkeit, gegen alle Sünde. Und der Mensch kann unmöglich vor Gott erscheinen. Und so ließ Gott dies vorübergehend, vorläufig gelten, dass die sündigen Menschen ihm nahen konnten, einzig und allein im Hinblick auf das, was einmal kommen wird. Und was vor fast 2000 Jahren historisch eingetreten ist, nämlich das alleingültige, das vollgültige Sühnopfer Christi, der mit seinem Leib, mit seinem Blut für unsere Sünden Sühnung erwirkt hat vor Gott, bezahlt hat. Alle Sünde wird den Tod, die ewige Trennung von dem heiligen Gott zur Folge haben. Und nur der Tod Jesu Christi an unserer Stelle, wegen unseren Sünden, kann die Schuld unserer Sünde begleichen, wegnehmen. Und nur er, dieser Christus, dieser menschgewordene Sohn Gottes, in seiner Sündlosigkeit und Vollkommenheit vor Gott, nur er konnte nach seinem Sterben von Gott wieder auferweckt werden und verherrlicht werden. Und weil unsere Schuld durch sein Blut völlig gesühnt ist, darum werden auch wir, die wir an ihn glauben, auferstehen zum ewigen Leben mit Christus, zur ewigen Gemeinschaft mit Gott. Haben wir das letzte Mal gesehen? Das ist die Definition von Versöhnung. Die Wiederherstellung der tiefen, von Liebe geprägten Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Und diese Wahrheit, das meint der Herr, wenn er hier den Jüngern sagt, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Ja, wohl dem Menschen, der Teil hat an diesem neuen Bund. Bund, es bedeutet nichts anderes als die Gemeinschaft mit Gott. Durch den Glauben, durch die Hingabe des Menschen an Gott. Gott braucht ja sehr oft in der Bibel Bilder, die wir sehr gut kennen aus dem natürlichen Leben. Und auch hier ist es so, mit dem Bund. Er braucht eigentlich das Bild des Ehebundes. So ist auch der Bund zwischen Gott und den Menschen, der neue Bund im Blut Jesu Christi. Es ist, spricht von einer tiefen Hingabe. Nicht nur von Christus an uns, wie er das bewiesen hat am Kreuz, sondern auch von uns an ihn. Eine tiefe Hingabe. Es spricht, der Ehebund spricht von tiefer Liebe, unabhängig von den Umständen. Und er spricht von einer verpflichtenden Verantwortung. Und er spricht von Verbindlichkeit auf beiden Seiten. Und das ist genau das Bild von diesem neuen Bund, in den wir eintreten dürfen durch den Glauben, in dem wir uns dafür entscheiden. Ja, Christus soll mein Eheherr sozusagen sein. Er hat sich hingegeben für mich, ich gebe mich hin für alles, ihm. Er ist mein Ein und Alles. Ich will ihm in allem wohlgefallen. Ein herrliches Bild, der neue Bund. Und wir können es so gut verstehen, weil wir noch wissen, was der Ehebund eigentlich bedeutet. Jetzt wissen wir aus der Geschichte, nach der leibhaften Auferstehung Christi, nach seiner Himmelfahrt, da kam, wie verheißen ja, wenige Tage später, als Tröster und als Vertreter des Herrn Jesus Christus, der aufgefahren war. Stellt euch vor, wie die Jünger sich innerlich gefühlt hatten, haben in diesem Moment dort, als Christus vor ihnen hinweggenommen wurde in den Himmel und Wolken verhüllten ihn. Und er war weg. Und er hat ihnen vorher verpflichtend verheißen, ich lasse euch nicht allein. Und es ist gut, wenn ich hingehe, zurück zum Vater, damit der Geist Gottes kommt. Und er wird bei euch sein in Ewigkeit. Es ist der Tröster. Und er wird euch leiten. Welch ein Vorrecht. Jeder Gläubige ganz persönlich darf den Heiligen Geist empfangen, der ewig wohnt in ihm und darf geleitet werden durch den Heiligen Geist. Er wird euch leiten in alle Wahrheit, verheißt Christus. In alle Wahrheit. Wie könnten wir bei der Wahrheit bleiben? Wie könnten wir das Wort Gottes wirklich verstehen? In der Tiefe und immer mehr in der Tiefe, ohne den Heiligen Geist. Er hat es sich an das sein Wort gehalten und der Heilige Geist kam auf die kleine Gruppe von zurückgelassenen Gläubigen dort am Pfingsten im Jahr 32 nach Christus. Und das ist ja das Wochenfest der Juden, nämlich genau 7 Wochen, 50 Tage nach Pessach. Und dort erfüllte sich die Verheißung. Der Heilige Geist kam mit gewaltigen Auswirkungen. Wir lesen es in der Apostelgeschichte. Und es war die Geburtsstunde der Gemeinde. Und das führte sie so tief zusammen. Und sie hielten sich genau an das Programm, das Gott für die Gemeinde vorgesehen hat. Dieses Programm ist eigentlich sehr einfach. Es ist heute kaum mehr anzutreffen. Sowieso nicht in den großen weltweiten Kirchen. Aber dieses Programm heißt genau das, was wir lesen, was sie getan hatten in Apostelgeschichte 2. Sie blieben beständig. Sie blieben beständig. Bei der Lehre, bei dem Wort Gottes, dem Wort der Apostel, das sie gehört haben. Sie blieben beständig beim Wort, bei der Lehre der Apostel. Beim Brotbrechen, das, was Christus hier eingesetzt hat. Beständig in der Gemeinschaft zusammen und im Gebet, in den Gebeten. Das ist das ganze Programm gegeben für die einfache Gemeinde, für alle örtlichen Gemeinden, die allein das Haupt Christus über sich anerkennen. Beständig bleiben beim Wort Gottes, im Brotbrechen. Sich immer wieder erinnern, es ist ja ein Erinnerungsmahl. Und in der Gemeinschaft und im Gebet. Der Herr möge geben, dass wir eine Gemeinde sind, wo diese 4 Tatsachen die Pfeiler und die Grundfesten sind. Und es entstanden damals in wenigen Jahren viele Ortsgemeinden. Und von Anfang an, das lesen wir schon in der Apostelgeschichte, hatten sie fast unübersehbar viele Feinde. Heftigste Verfolgungen. Was aber viele Gemeinden umso stärker gründete in ihrem Herrn und sie umso entschlossener machte. Und die Gemeinden wuchsen und breiteten sich aus in übernatürliche Weise durch die Kraft Gottes in so kurzer Zeit, zur damaligen Zeit, ohne irgendwelche Transportmöglichkeiten, über die ganze damalig bekannte Welt breiteten sie sich aus. Von Anfang an waren dann auch diese Versuche der Unterwanderung, der Auflösung genau dieser 4 Säulen. Satan wusste, dass das Entscheidende war. Er hasste es. Auch, dass sie als einfache Geschwister zusammen waren und keine Hierarchie über sich errichten sollten. Und genau das hat er von Anfang an unterwandert, eingeschleust, falsche Lehrer und falsche Lehren, die von der Lehre des Herrn und der Apostel abwichen. Wir treffen es ja schon dann in den Sendschreiben an, die Probleme über die Jahrhundertwende dort, geschrieben von Johannes auf Eingebung des Heiligen Geistes. Aber wisst ihr, wirklich katastrophale Auswirkungen hatte dann schlussendlich das sogenannte Toleranzedikt, beziehungsweise die konstantinische Wende dort im 4. Jahrhundert, wo die bis dort durch Nero, durch Domitian, durch viele andere Kaiser des Weltreiches Rom, die Christen blutigst verfolgt wurden, getötet wurden auf schrecklichste Weise, verfolgt. Und dann kam die ganz andere Strategie Satans zum Tragen. Er machte sich selber zum Christ. Er brauchte Leute, die sagten, das geht doch nicht, dass wir die Christen so verfolgen. Lasst uns ein Toleranzedikt herausgeben, dass jeder in Ruhe gelassen werden soll und seine Religion ausüben. Das war nur vordergründig. Denken wir, die römische Philosophie, die Geister, die dahinter stehen, hätten das je zugelassen. Aber es war System dahinter. Und dann eben kam die konstantinische Wende und es kam zu einem staatlich geförderten Christentum. Und damit starb das wahre Christentum zu vielleicht, ich weiß nicht, 90-95%. Ein staatlich akzeptiertes Christentum. Der Gedanke war sehr raffiniert und simpel. Man muss nur eine Vermischung herbeibringen. Vermischen von dem, was wir kennen, vom Götterdienst, von allem, was wir schon von Babylon übernommen haben, auch im Römischen Reich, und es ihm ein christliches Kleid geben. Und so wurden Tausende von Kirchen auf heidnischen Tempeln gebaut und die gleichen Heiligen behalten und ihnen andere Namen gegeben. Ein Zerrbild des einfachen biblischen Glaubens und der einfachen örtlichen Gemeinden. Es stieg auf die allgemeine Kirche. Sie stieg auf zur Staatsmacht. Und wir wissen, was das Wort bedeutet. Weltweit, global, allgemein. Das heißt katholisch. Es wurden die kultischen Rituale übernommen aus den heidnischen Götterreligionen, vermischt mit christlichen Elementen. Die Menschen wurden durch natürliche Geburt, Mitglieder der Staatskirche. Viele Gemeinden stellten eine Mischung dar aus religiösen, selbstgerechten Menschen und echten Gläubigen, die durch persönliche Sündenerkenntnis, Buße und Glauben und durch die Wiedergeburt zu Jünger Jesu wurden. Es wurde alles vermischt. Und auf diesem Weg wurde auch das vom Herrn selber eingesetzte Erinnerungsmal seiner wahren Bedeutung beraubt und zu einem äußerlichen kultischen Ritual, zu einem mehr von diesen kultischen Ritualen. Aber Christus hat seine wahre Gemeinde durch alle Verfolgungen und Verführungen bewahrt. Bis heute als kleine Ortsgemeinden, deren Führer und Haupt er, Christus, allein ist. Gemeinden, Versammlungen, die ohne Kompromisse an seinem Wort festhalten wollen und ihm gehorchen wollen. Und in diesem Kontext wollen wir auch dem Mahl des Herrn die richtige Bedeutung geben. Das Erinnerungsmahl ist keine religiöse, äußerliche Handlung, sondern die symbolische Darstellung einer persönlichen, wahrhaftigen Tatsache. Jedes Mal, wenn ich das Mahl des Herrn einnehme, verkündige ich was? Ich verkündige den Tod des Herrn. Aber nicht einfach so. Ich verkündige den Tod des Herrn wegen mir. Wegen mir. Dass er wegen meinen Sünden sterben musste. Das ist der Kerninhalt des Erinnerungsmahles. Wenn es keine persönliche innere Realität ist, nämlich das Verkündigen des Todes Christi wegen meinen Sünden, dann sagt die Schrift, dann macht man sich schuldig. Wir wollen das lesen noch einmal, wir kennen es ja so gut, aber es ist einfach genau das, was diese Stelle aussagt, 1. Korinther 11, wo Paulus diese Einsetzung wiederholt und dort sagt im Vers 26, denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn. Und wir wissen, warum er sterben musste. Wir glauben, wir anerkennen es, dass es wegen unserer Sünde war. Und wir fahren weiter, das Mahl so zu feiern, wie es hier steht, bis er kommt. Und das geht nicht mehr lange. Die Zeit ist abgelaufen. Aber wir bleiben dran, bis er kommt. Wer also unwürdig dieses Brot isst, oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Und unwürdig bedeutet hier unter anderem, wer nicht glaubt, überzeugt ist, dass seine eigene Sündenschuld mitschuldig ist am Kreuzestod Jesu Christi. Es könnte einem Angst und Bang werden, wenn man an all die rituellen Austeilungen des Abendmahls, es spielt gar keine Rolle, ob es in welcher Staatskirche, ob reformiert oder katholisch ist. Aber ich weiß zum Glück, dass das ganze äußere, Entschuldigung den Ausdruck, Theater, ja nichts mit der geistlichen Realität zu tun hat. Und darum hoffe ich für all die Menschen, die es so gedankenlos einnehmen, dass dieser Punkt sein wird. Sie nehmen irgendetwas, aber nicht das wahre Mahl des Herrn. Christus allein ist das wahre Brot, das allein der menschlichen Seele ewiges Leben geben kann, dadurch, dass er sich selbst als Sühnopfer hingegeben und uns mit Gott versöhnt hat. Das ist die zentrale Bedeutung des Erinnerungsmahles. Und der Herr Jesus predigt im Johannesevangelium sehr ausführlich darüber in Johannes 6. Und das wollen wir jetzt noch aufschlagen. Dieses ja sehr beeindruckende, bewegende Kapitel 6, jedes Kapitel im Johannesevangelium ist überaus bewegend, aber hier ganz besonders. Wir wissen, dass zu Beginn des Kapitels der Herr dieses Vermehrungswunder tut. Da war er auf dem Berg zusammen mit seinen Jüngern. Vorher wurde er gewaltig angegriffen von der Elite, von den Pharisäern wieder, weil er diesen Kranken am Sabbat geheilt hatte und er ihm befahl, sein Bett aufzuladen und nach Hause zu gehen. Und was war das Erste, was diese religiösen Leute sagten? Stellen wir uns das vor, ein Mann, der jahrzehntelang gelähmt war und er wird geheilt. Und er trägt sein Bett nach Hause. Und sie kommen und klagen ihn an. Was trägst du am Sabbat dein Bett? Verstehen wir die Absurdität der Religiosität. Das ist Religion in Reinkultur. Und sie griffen ihn an, sie wollten ihn umbringen. Und da ging er wieder nach Süden, nach Galiläa von Jerusalem, an den See Galiläa oder Genezareth bei Tiberias und stieg dort auf einen Berg und die ganze Volksmenge kam ihm nach. Weil da gab es etwas zu sehen. Und er sah sie kommen und er hob seine Augen auf und sah sie. Und dann fragte den Philippus, ja, wo kaufen wir Essen? Nicht, dass der Herr nicht gewusst hätte, was er tun wird. Aber er wollte seinen Jüngern Philippus prüfen. Hat er auch später wieder gemacht, im Kapitel 14. Und ausgerechnet den Philippus. Und er hat viele Lektionen gelehrt. Und er sagt, es reicht nicht, Herr, unsere 200 Denare. Das war seine Antwort. Was wollen wir tun, Philippus, mit diesen Menschen? Wir wollen sie speisen. Es reicht nicht. Und dann kam Andreas und wieder das Gleiche. Ja, ich habe gerade mal 5 Fische und 2 Brote, oder umgekehrt, 2 Fische und 5 Brote gefunden. Es reicht nicht. Ja, wie oft haben wir das schon gesagt? Herr, es reicht nicht. Hier bei uns, unsere kleine Kraft, die wir haben, es reicht nicht. Und wir wissen, was er tat. Er hat seinen Vater im Himmel gebeten und das Brot ging einfach nicht aus und die Fische gingen einfach nicht aus. Und alle aßen im Überfluss und man sammelte 12 Körbe voll. Übrig gebliebenes. Ja, und so kam die Volksmenge. Sie blieb dran, nachdem sie das erlebt hatten. Da blieben sie natürlich dran. Wir wollen die Überschrift über dem Vers 22 da in der Schlachterbibel beachten. Das drückt genau die Problematik aus. Die Überschrift schreibt, das Volk sucht nach Äußerlichem, nicht nach dem wahren Heil. Und der Herr zeigt dann im Folgenden die Nutzlosigkeit der äußerlichen rituellen Religiosität auf. Wenn der persönliche Glaube, der zur Wiedergeburt und zur Jesus-Nachfolge führt, wenn das fehlt, völlig nutzlos, jegliches religiöses Gehabe. Ich lese mal nur so einige Verse daraus, wir können nicht alles lesen, ich lese ab Vers 26. Jesus antwortete ihnen, sie haben ihn nämlich gefunden auf dem Berg, sie suchten ihn, er ging ja über den See mit dem Schiff und sie merkten das nicht. Und dann sah er das Schiff, da sind ja nur die Jünger gegangen, aber wie ist denn Christus dorthin gekommen? Das wussten sie nicht, dass er problemlos über den See gehen kann. Und dann fanden sie ihn doch. Sie ließen ihn nicht los, denn er gab ihnen Brot zu essen. Und sie fanden ihn am anderen Ufer. Und Jesus antwortet ihnen und sagt zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Er hat sie durchschaut. Beachten wir, was der Herr hier meint, wenn er sagt, nicht deshalb, weil ihr Zeichen gesehen habt. Er meint, was meint er mit Zeichen? Er meint nicht einfach so zu diesem Zeitpunkt ganz generell einfach seine Wunder, sondern er meint spezifisch, er tat ja nicht irgendwelche Wunder, der Herr, sondern er tat die Zeichen des Messias. Und nur die. Die Zeichen des Messias, die im Alten Testament haargenau benannt angekündigt wurden, die tat er. so dass jeder anerkennen musste, das ist der Messias. Und hier sagt ihnen Jesus, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr die Zeichen gesehen habt, weil ihr glaubt, dass ich der Messias bin, was erhebliche Konsequenzen für euer Leben haben würde. Nicht deshalb, sondern weil ihr satt geworden seid von irdischem Brot. Und dann sagt er weiter, Vers 27, wirkt nicht für die Speise, die vergänglich ist. Könnte man auch sagen, arbeitet nicht für das Vergängliche. Puh, hören wir das? Arbeitet nicht für das Vergängliche. Wir wissen, dass wir essen und trinken und wohnen müssen. Und trotzdem sagt auch uns der Herr, arbeitet nicht für das Vergängliche, sondern für die Speise, die bis ins ewige Leben bleibt, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Denn diesen hat Gott, der Vater, bestätigt, nämlich als Messias, als Sohn des Menschen. Es gibt eine Speise, sagt er damit, die nicht nur das Bios-Leben erhält. Unser körperliches, leibliches Leben, dazu müssen wir essen. Aber es gibt eine Speise, die nicht nur das Bios-Leben erhält, sondern die zu ewigem Leben führt. Vers 28, da sprachen sie zu ihm, ja, was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Sie hatten ein bisschen gemerkt, dass er etwas anderes meint als das physische Brot. Dass er wahrscheinlich meint, sie sollten den Willen Gottes suchen und tun. Was sollen wir tun? Fragen sie. Und ich kann euch garantieren, am liebsten wäre ihnen irgendeine weitere religiöse Vorschrift gewesen, das sie hätten tun können. Zum Beispiel am Sabbat auf den Knien die Tempeltreppe hochsteigen. Oder 10-mal den Rosenkranz mehr noch beten. Und jetzt könnten wir irgendetwas einsetzen, was die religiösen Menschen tun, im Versuch, Gott zu gefallen aus ihrem eigenen Gutsein. Ich lese weiter, Vers 29 bis 31. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Was? So simpel einfach. So simpel einfach. Der religiöse Mensch hasst dieses Einfache, das wir verkündigen. Dass man an Christus glauben muss. Und er alles getan hat, weil wir zu nichts fähig sind, um Gott zu beweisen, wie gut dass wir sind. Das ist das Weg Gottes. Das ist der Wille Gottes. Das, was Gott von euch fordert, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Aber sie haben es noch nicht verstanden. Da sprachen sie zu ihm. Was tust du denn für ein Zeichen, damit wir es sehen und dir glauben? Was wirkst du? Was sagen sie damit? Erfülle unsere Wünsche, so wollen wir dir glauben. Genau das sagen sie damit. Erfülle unsere Wünsche. Übernatürlich, mit Wunder und Zeichen. Und dann glauben wir ihr. Und sie fahren weiter. Unsere Väter haben das Manna gegessen in der Wüste, wie geschrieben steht. Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Wir hören diesen Tonfall im Fall Christus. Weißt du das? Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Ja, sie haben wirklich gehofft, dass er ihnen nun täglich frisch gebackenes Brot zukommen ließe. Das wäre ein Zeichen und Wunder nach ihrem Geschmack gewesen. Ich lese weiter in Vers 35. Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Was für eine Aussage. Bitte lernt diesen Vers auswendig. Einfach diesen Vers. Nehmt es euch vor. Lernt ihn auswendig. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Wir wissen, dieser Durst und Hunger nach ewigem Leben des Menschen, eingepflanzt in seine Seele. Und hier gibt der Herr den Schlüssel dazu. Nur Christus kann den inneren Hunger und Durst stillen. Und ich lese weiter in Vers 40. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat. Er meint seinen Vater im Himmel. Das ist sein Wille, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Welch eine Verheißung! Du kannst darauf bauen mit absoluter Sicherheit. Wenn wir an ihn glauben, mit dem rettenden, ausharrenden Glauben, wie uns die Bibel ihn lehrt, so werden wir auferstehen zum ewigen Leben. Und wenn Christus hier sagt, jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, aber wir sehen ihn ja nicht, nur, es ist ein anderes Wortgebrauch, das auch mit Sehen übersetzt werden kann. Wir verstehen es sofort, dass es wahrscheinlich noch etwas anderes meint. Das Wort heißt Theoreo auf Griechisch. Das bedeutet so viel wie eingehend ihn betrachten, untersuchen. Nach dem, was vielleicht sogar schriftlich vorliegt über ihn, liegt etwas schriftlich vor über Christus? Ja, wahrhaftig. Jeder, der den Sohn intensiv betrachtet, zum Beispiel in der Bibel, das ist die erste Quelle, und an ihn glaubt, wird ewiges Leben haben und er wird auferweckt werden in Ewigkeit. Ich lese noch unten weiter Vers 47 bis 51. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Wir wissen, was da für eine griechische Zeitform verwendet wird. Es ist fast nicht anders möglich. Es ist das Präsensaktiv, das Durative, das Fortdauernde beim Glauben. Wer an mich glaubt, es gibt nicht den Weg, einmal geglaubt zu haben und dann ist die Sache erledigt. Wer im Glauben bleibt, der hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Noch einmal wiederholt er das so einfach und simpel. Ich bin das Brot des Lebens, des Zoä-Lebens, des ewigen Lebens, nicht des Bios-Lebens. Die Menschen wollten ihm zum Bios-Brot machen, für das Bios-Leben. Nein, er ist das Brot des ewigen Lebens. Eure Väter haben das Manna gegessen, sagt er ihnen. Ja, ihr habt recht, sie haben das Manna gegessen in der Wüste und sind gestorben. Und sind gestorben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit wer davon isst, nicht stirbt. Nicht stirbt, auch wenn sein Leib ins Grab gelegt wird. Als Kinder Gottes, wir können nicht sterben. Wir können nicht sterben. Unser Leib kann zerfallen, was auch immer kann man machen damit. Aber es ist nur die äußere Hülle. Es ist nicht der Inhalt. Der kann nicht mehr sterben. Vers 51, ich, noch einmal wiederholt er es, ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, griechisch heißt das phago, essen. Wenn jemand von diesem Brot isst, das ist das ganz normale Wort für essen, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Und seither hat er es gegeben. Es ist historisch. Christus hat es getan. Von seinem Brot essen, ihn essen, haben wir jetzt so oft gelesen. Aber wir verstehen aus dem Zusammenhang, was er meint damit. Das heißt, zu ihm kommen. Vers 35. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt. Er meint also mit ihm essen, meint er, zu ihm zu kommen. Und ich kann euch garantieren, es gibt nur einen einzigen Weg, zu ihm zu kommen. Nicht mit erhobener Faust. Und mit Vorschriften, die wir ihm machen wollen. Gib uns Brot jeden Tag, gib uns Reichtum, gib uns... Es gibt nur einen Weg, durch die enge Pforte hindurch zu ihm zu kommen. Alles eigene ablegen. Kapitulieren mit meinem eigenen Karsumpel vor ihm. Und aufblicken im Vertrauen auf ihn. Seine Hand ergreifen. Das ist gemeint. Wer zu mir kommt. Und die zweite Bedeutung, die wir gelesen haben, Vers 47, wer an mich glaubt, das ist der, fortdauernd glaubt, der mein Fleisch isst und mein Blut trinkt. Zu ihm kommen, sich ihm unterwerfen, an ihn glauben. Und das Brot, das er gibt, ist sein Fleisch, sein Leib, den er gegeben hat, damit die Welt, das heißt alle Menschen, wieder das Zoe-Leben, das ewige Leben haben könnten. Nämlich jeder Mensch, der zu ihm kommt, an ihn glaubt und damit sein Brot isst. Und nicht mehr das Brot, das der Feind aller Seelen den Menschen austeilt. Ich lese noch weiter bei Vers 52. Da stritten die Juden untereinander und sprachen, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Darum sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Zoe, ewiges Leben ist gemeint. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Das dritte Mal in diesem Abschnitt, dass der Herr sich verpflichtet dazu. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Interessanter Wechsel, der hier stattfindet im Vers 53, braucht er noch für das Wort für Essen eben Phagein oder Phago, ich esse. Und dann ab Vers 54 braucht er sogar noch ein anderes Wort und das hat sie noch wütender gemacht. Er braucht das Wort Trogo, das heißt sehr bewusst kauen, sehr langsam und bewusst essen. Interessant, das ist kein Zufall, das ist ganz bewusst vom Geist Gottes so gesetzt. Und ich kann mir vorstellen, das hat sie noch mehr auf die Palme getrieben. Dann fährt er weiter in Vers 55. Denn mein Fleisch ist die wahrhaftige Speise. Und mein Blut ist wahrhaftig Trank. Wer mein Fleisch isst, wieder Trogo, und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich um des Vaters willen lebe, so wird auch der, welcher mich isst, weiter für sich leben wie vorher. Nein, er wird um meinetwillen leben. Sein Fleisch zu essen, sein Blut zu trinken, an ihn zu glauben, zu ihm zu kommen, zu kapitulieren von Christus, stellt unser Leben völlig um. Und nach unserem Gedenken, nach unserem Herz, nach unseren Wünschen, nach unserem Ausblick. Der, welcher mich isst, wird um meinetwillen leben. Es heißt auch, dass nur der ewig leben wird, der ihn, den Sohn hat, der sein Leben in sich hat. Dies ist das Brot, Vers 58, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Es ist nicht wie das Manna, das eure Väter gegessen haben und sind gestorben. Wer dieses Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Ja, das hat viel ausgelöst unter seinen Zuhörern, sehr viel ausgelöst. Es kam zu einem Tiefpunkt. Es steht dann weiter ab Vers 60. Viele verließen ihn von da an. Nicht nur die Zaungäste, sondern es steht von seinen Jüngern. Er hat ja nebst den Kernjüngern, den 12, noch viele andere, die ihm ganz eng nachfolgten. Mindestens 70 andere. Und viele von seinen Jüngern, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Und sie murrten über ihn. Er merkte das natürlich und gab ihnen auch darauf Antwort. Die Intensivierung seiner Worte provozierte offene Wut gegen den Herrn, so dass sie eben viele ihn verließen. Seine Ausdrucksweise, mein Fleisch essen, mein Blut trinken, es erinnert uns ja sehr an das Erinnerungsmahl. Aber es meint mehr als das. Sein Fleisch zu essen, sein Blut zu trinken, symbolisch ist es gemeint. Aber es meint, an ihn zu glauben, sich ihm ganz unterzuordnen, ihm in allem Recht zu geben, ihn über alles andere in unserem Leben zu stellen. Denn er allein ist wahrhaftige Speise und wahrhafter Trank. Und es heißt auch, sich in allem ganz mit ihm zu identifizieren. Und das wäre ein nächstes großes Thema, das können wir nicht behandeln. Paulus führt das so schön aus, auch im Philipperbrief. Sich in allem mit Christus zu identifizieren. Darum braucht er dieses deftige Bild, ihn zu essen. Verstehen wir, wie eng die Gemeinschaft da gemeint ist. Sich ganz mit Christus zu identifizieren. Paulus spricht auch von der Leidensbereitschaft für Christus. Christus war bereit, bis zum allerletzten zu gehen für uns. Wenn wir ihn essen und trinken, dann identifizieren wir uns mit ihm. Er ist unser Alles. Und er möchte uns sogar bereit machen, auch für ihn zu leiden. So möchte ich zusammenfassend noch einmal das hervorheben, was das heißt, sein Fleisch zu essen und sein Blut zu trinken. Es spricht von der Gewohnheit, sich geistlich von Christus zu ernähren. geistlich bildhaft, aber geistlich sich von Christus zu nähern. Und es bedeutet nicht, dass die Hostie zum wahren Leib wird, stofflich sich umwandelt, wenn der Priester darüber bittet und dann ist es hochheilig und dann esse ich wirklich Christus. Entschuldigung, aber das ist Hafenkäse. Es ist symbolisch gemeint, dass wir ihn essen und trinken, dass wir ihm alles hingeben und alles von ihm nehmen. Geistlich, bildhaft uns von ihm ernähren. Er ist das Wort Gottes. Aus seinem Wort dürfen wir uns ernähren. Nichts in unserem Leben ist so gewohnheitmäßig, so regelmäßig wie unsere Ernährung. Oder ist das nicht so? Ganz absolut regelmäßig ernähren wir uns, damit wir überleben. Aber denken wir auch nach über unsere geistlichen Ernährungsgewohnheiten. Und denken wir daran, dass Essen und Trinken biblisch gesehen immer auch ein Bild für die Gemeinschaft ist. Zusammen essen und trinken. Und so möchte ich schließen mit diesen zwei Fragen. Welchen Stellenwert hat meine geistliche Ernährung, die Gemeinschaft mit Christus in meinem Alltag? Bitte denken wir doch darüber nach, welchen Stellenwert hat meine geistliche Ernährung, die Gemeinschaft mit ihm in meinem Alltag? Und dann dürfen wir uns ruhig überlegen, was muss ich konkret ändern? Dinge wegschneiden aus meinem Alltag, um Platz zu schaffen für die Ernährung und Gemeinschaft mit Christus. Ich finde das eine sehr wichtige Überlegung. Man kann sich die nur theoretisch machen, man kann es sehr ernst nehmen und praktisch überlegen und anwenden. Aber ich möchte es einfach in den Raum stellen. Was muss sich konkret ändern? Dinge wegschneiden, zum Beispiel aus meinem Alltag, um Platz zu schaffen für die Ernährung und Gemeinschaft mit Christus. Lesen wir auch die Bibel in unserem Alltag nicht einfach so, damit wir einen Abschnitt wieder abhaken können. Das ist manchmal gut, wenn wir treu bleiben, dranbleiben, auch wenn so vieles war und ist und müde und alles. Und wir lesen, bleiben treu und lesen in der Bibel. Aber es ist mein Wunsch, ich wünsche es mir und uns allen, dass wir nicht einfach so zum Abhaken die Bibel lesen, sondern dass wir bewusst beten, Herr, sprich du zu mir. Denn sein Wort ist lebendig, er tut es. Du kennst meine wunden Punkte, sprich du zu mir. Hilf mir, dir allen Raum zu geben und auch zu antworten auf dein Reden durch dein Wort. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du ein lebendiger Herr und Gott bist. Genauso lebendig, wie du unter den Jüngern warst, vor deinem Kreuzestod unmittelbar, wie du warst nach deiner herrlichen Auferstehung. 3 Tage später, genauso lebendig bist du heute, auch wenn wir dich mit unseren irdischen Augen nicht sehen. Aber wir dürfen dich sehen, dich betrachten, Theoreo, in deinem Wort, Herr. Gründlich betrachten, nach dir forschen, nach deinem Wesen. Und wir dürfen vor allem beten, Herr, verändere du uns, baue du uns um. Ja, schenke doch diese Metamorphose noch in größerem Maß, dass wir uns umwandeln lassen in dein Bild. Ja, lass uns dein Wort betrachten, das dich herunterspiegelt und wir dich so sehen können und es uns verändert in dein Bild. Ich danke dir, Herr, dass du jedem Einzelnen begegnen möchtest, gerade wenn es sich aufmacht, um dein Wort zu studieren, vielleicht ganz neu dein Wort zu lesen und darin dich, Christus, zu essen und zu trinken, sich von dir zu ernähren. Hilf du uns, Herr, und bitte öffne du die Türen, dass wir dein Wort weiter in aller Klarheit verkündigen können, ohne abzuweichen, denn der Feind geht umher wie ein brüllender Löwe, aber es wird ihm nicht gelingen, deine Gemeinden auszulöschen. Amen.
Ja, vielen Dank für die Predigt, die wir haben hören über das Brot vom Leben. Wir haben wirklich die Frage auch mitnehmen, welchen Stellenwert die geistliche Ernährung hat, auch in unserem ganz persönlichen Alltag. Ja, die Frage, von was wir uns nähren tun oder mit was wir unser Denken füllen. Für mich ist immer wieder ein guter Indikator, auch an was ich zuerst denke, wenn ich aufstehe und an was ich zuletzt denke, wenn ich ins Bett gehe. Das sagt manchmal sehr viel darüber aus, von was mein Denken geprägt ist. Und was mir auch so wichtig geworden ist, eben, das wirkt für die Speise, die du erwähnt hast. Also es betont, dass es eine Arbeit ist, dass es etwas ist, das Zeit braucht, dass es etwas ist, das Regelmäßigkeit braucht, eben für welche Speise wirken wir, schaffen wir. Und am Anfang gelesen, wohl dem, der seine Lust hat an dem Gesetz des Herrn. Und wenn wir miteinander singen, auch vorausschauen auf die himmlische Heimat mit dem Lied 205. Das Lied 205, wenn wir noch singen, schon bald ist all das vorbei und es erwartet uns eben die Herrlichkeit bei unserem Herr Jesus, die ewige Freude. An das wollen wir auch denken, auch im Hinblick auf das, was wir gehört haben heute Morgen. Ja, wir wollen noch aufstehen zum Gebet. Ich lese Psalm 119, Vers 97. Wie habe ich dein Gesetz so lieb? Ich sinne darüber nach den ganzen Tag. Ja, Herr Jesus, wir danken dir vielmal für deine Liebe, die du zu uns bewiesen hast, indem du dich hingegeben hast, indem du dein Leib hingegeben hast, dein Blut vergossen hast. Danke, dass wir immer wieder daran denken dürfen, auch im Abendmahl. Danke auch für das Bild vom Brot, vom Leben, das wir davon hören dürfen. Ja, dass du der bist, der unseren inneren Hunger auch stillen kann und auch stillen tut. Und ich möchte dich bitten, dass wir das mitnehmen aus dem Gottesdienst, dass wir ja, dem eine höhere Priorität geben, in unserem Leben ja, zu wirken für die Speise, die bis ins ewige Leben hineinreicht. Dass wir auch unsere Prioritäten dürfen überdenken, dass wir unser Denken auch dürfen fühlen von dir und von deinem Wort, von der Beziehung mit dir. Ja, schenk, dass der Gottesdienst uns auch bewegen darf, um konkrete Schritte zu tun in diese Richtung. Wir wollen auch bitten um dein Mitkommen in die kommenden Wochen, um Stärkung für jedes Einzelne, so wie es braucht, um Ermutigung, auch um den Blick immer wieder auf dich in allen Umständen. Wir wollen bitten auch, dass wir uns vorbereiten können auf dein Wiederkommen und wollen bitten, dass du doch bald möglichst kommen. Amen.